Im Prinzip bist du ja die Anwältin der Anwälte, kann man das so
Schöner
sagen?
Titel.
Hallo und herzlich willkommen zum Jobgeflüster-Podcast. Mein Name ist Alex und als Gründer, Speaker und Coach kämpfe ich seit Jahren für eine Welt, in der jeder spielend leicht den richtigen Beruf für sich finden kann. Wenn dich interessiert, was es da draußen noch so für interessante Berufe gibt, bist du hier genau richtig. Denn egal, ob du gerade vor deinem Schulabschluss stehst, mitten im Studium steckst oder vielleicht sogar eine berufliche Neuorientierung suchst, am Ende nimmst du hier garantiert wertvolle Impulse mit. Corinna, herzlich willkommen im Jobgeflüster-Podcast. Fantastisch, dass es endlich geklappt hat. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt und sehr froh, dich der Welt vorstellen zu dürfen. Beziehungsweise ich übergebe die Bühne direkt an dich mit den Fragen, woher, wie alt und was machst du aktuell?
Also erstmal möchte ich mich natürlich bedanken für die Einladung. Und ja, was gibt's für mich zu sagen? Ich bin Corinna und ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus dem Schwarzwald. Vielleicht hört man es auch an der einen oder anderen Stelle. Also sorry schon mal dafür. Ich bin aktuell Syndikusrechtsanwältin.
Wow, das darfst du aber gerne direkt noch mal ein bisschen erklären, weil ich bin mir nicht sicher, ob derjenige oder diejenige, die das gehört hat, sich was darunter vorstellen kann.
Also Syndikusrechtsanwälte sind wie normale Rechtsanwälte. Der Unterschied liegt eigentlich nur darin, für wen sie tätig werden. Also sie werden nicht für eine Kanzlei tätig oder selbstständig, sondern sind angestellt bei einem Unternehmen, das eben nicht juristisch tätig ist. Genau, das ist der Unterschied. Also es ist keine Kanzlei im klassischen Sinne, sondern eher Unternehmen. Ja, zum Beispiel Amazon oder Versicherung etc. Genau. Und deswegen Syndikus.
Syndikus, da fällt mir irgendwie die von der Wortbedeutung Syndikat ein. Also hat das was damit zu tun? Das ist ja jetzt nicht so positiv konnotiert, würde ich sagen, oder? Ist ja eher Kriminalität und so.
Nein, gar nicht. Also vor allem sind Syndikusrechtsanwälte eher im Zivilrecht tätig. Deswegen glaube ich nicht, dass das der Ursprung ist.
Gut, um Gottes Willen. Das war für mich jetzt so die erste Verbindung, Syndikus, Syndikat, aber gut. Wir haben jetzt eine ungefähre Vorstellung, was das eben ist. Und ich meine, klar, unter Anwalt, Anwältin kann man sich schon was vorstellen. Ganz akut, man kennt es ja sehr, sehr viel aus den Fernsehsendungen und Fernsehserien und Filmen auch. Wobei man dazu sagen muss, also das wird sehr oft überrissen, würde ich behaupten. Das heißt, der Beruf des Anwalts oder der Anwältin oder generell als Jurist ist nicht ganz so spektakulär, wie das oft dargestellt wird, glaube ich. Und es ist halt auch ein Haufen Arbeit, was dahinter steckt, ne? Also das
Absolut.
darf man nicht unterschätzen.
Ich würde auch keinem empfehlen, Jura zu studieren, weil er oder
Wow, okay.
sie Suits gesehen hat und denkt, es ist dann alles genauso. Ist es nicht, ja. Also es gehört natürlich mehr dazu.
Schön mit geilen Anzügen in hohen Gebäuden über die Skyline von New York, ne, und dann vor Gericht quasi performen. Klar, das hat nichts mit der Realität zu tun, aber es ist eine geile Serie, das muss man schon
Absolut.
sagen. Dann lass uns gerne reinstarten und zwar mit unserer ersten Kategorie, die da heißt Random Question. Bist du bereit dafür?
Absolut.
Ist tatsächlich so, ich überlege mir da nichts vorher. Ich würde jetzt einfach irgendeine Frage stellen und das Ganze soll dazu dienen, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Also quasi, wie du so tickst. Vielleicht Richtung Jura irgendwas. Hast du? Ich habe was. Hast du ein Lieblingsgesetz? Und wenn ja, warum?
Lieblingsgesetz an sich eher nicht, aber Rechtsgebiet schon eher. Also generell finde ich das Arbeitsrecht ganz zauberhaft. Liegt daran, dass es eine geschlossene Materie ist und natürlich auch, ja, es ist so nah am Mensch. Es ist auch greifbarer als jetzt vieles, zum Beispiel im Gesellschaftsrecht. Das finde ich super. Ansonsten, ja, das Strafgesetzbuch ist natürlich auch cool durchzulesen, ja. Das ist so ein bisschen True Crime. ZPO finde ich aber auch ganz cool, muss ich sagen. Also es ist die Zivilprozessordnung, da ist alles geregelt rund um den Zivilprozess, aber auch die Zwangsvollstreckung. Ich finde es einfach gut aufgebaut. Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig nachvollziehen, wenn man es nicht selbst studiert hat. Aber es gibt einfach schon Gesetze, die machen mehr Spaß, also schon wegen der Struktur. Ja, man kann sich besser zurechtfinden. Das BGB ist zum Beispiel ja sehr umfangreich und nicht immer so stringent aufgebaut, vor allem im Familien- und Erbrecht. Da findet man dann irgendwie bei Paragraph 1000 etwas und dann bei Paragraph 2000 das nächste, was eigentlich total nah stehen müsste. Also das kann ich dazu sagen.
BGB war das bürgerliche Gesetzbuch.
Genau, genau. Alles mit Verträgen.
Sehr spannend. Jetzt haben wir quasi, also als Außenstehender, ne, der jetzt mit Jura vielleicht nicht so viel am Hut hat, ist es generell sehr viel und wahrscheinlich auch kompliziert. Ich glaube, ich habe mal gehört, Deutschland hat auf der Welt die meisten Gesetze insgesamt. Weißt du das zufällig? Stimmt das?
Also ich kann es nicht sicher sagen, aber ich würde es unterschreiben. Allein vom Gefühl. Absolut. Wir haben ja ein Wassergesetz und es gibt für jede Materie, für jegliche Materie wirklich Gesetze.
Ja, eben. Und es ist nicht so leicht durchzublicken, aber schön auch nochmal aus deiner Sicht, ne, als Branchenkennerin zu hören, es gibt auch mit geschultem Auge nochmal Unterschiede zu sagen, es gibt eben Dinge, die sind strukturierter, die machen mehr Spaß. Und für dich jetzt nicht Lieblingsgesetz, aber Lieblingsrechtsgebiet, das ist tatsächlich auch eine interessante Frage, glaube ich. Und das war bei dir das Arbeitsrecht.
Genau, weil es ist nicht so, dass ich jetzt abends kurz vorm Einschlafen im Bett sitze und ein Gesetz lese, was so unfassbar spannend ist.
So hätte ich dich schon eingeschätzt, muss ich sagen. Also das habe ich jetzt schon erwartet eigentlich. Als Syndikatsanwältin. Hey, Quatsch.
So weit geht die Liebe nicht.
Wie viele oder der allgemeine Volksmund wahrscheinlich sagen würde, ein trockenes Thema. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr, sehr interessant sein kann. Und wir werden da auf jeden Fall auch mal noch ein bisschen genauer reingehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen, ob du nicht in irgendeiner Form sogar so eine Art Fallbeispiel mitbringen könntest, weil da muss man ja aufpassen, was man sagen darf und was nicht, etc. Mhm. Aber sehr, sehr cool, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zu sprechen, weil ich glaube, das ist schon spannend, mal in diese Welt ein bisschen genauer reinzuschauen.
Absolut.
Aber lass uns erstmal deine Geschichte gehen, denn darum geht's im Jobgeflüster-Podcast. Wir wollen wissen, nicht nur was du machst, sondern warum und wie du dahin gekommen bist. Und nimm uns gerne mal mit an den Anfang. Und mit Anfang meine ich jetzt nicht, wann und wo du geboren wurdest, sondern natürlich, wo ging denn deine berufliche Reise los? Das heißt, nach der Schule wusstest du schon genau, was du machen wolltest?
Also ich muss ehrlich sagen, ich fand es unfassbar schwierig damals, nach dem Abi ganz selbstbewusst dazustehen und zu sagen, ja, das ist das, was ich machen will. Ich finde, der Fokus liegt natürlich auch während der Schulzeit drauf. Ja, ich muss zum Beispiel bestimmte Noten haben und ja, ich muss das irgendwie alles schaffen und ach, Mathe nervt mich, was auch immer. Ja, da hat man immer wenig Zeit, mal auch über den Tellerrand zu blicken. Also war es bei mir. Man ist da halt, ja, man fühlt sich auch noch nicht so kompetent und hat nicht so viel Erfahrung auch generell im Leben. Ja, es sind ganz andere Themen vielleicht auch noch interessant und deswegen nein, ist meine Antwort. Ich wusste es nicht genau. Habe mir dann natürlich Gedanken gemacht, so wie jeder, habe aber immer die bewundert, die schon ganz früh wussten, was sie machen möchten nach dem Abi. Mhm. Fand ich grandios. Genau, ich habe mir dann überlegt, was gefällt mir. Und ich war schon immer eine True Crime Liebhaberin. Ja, also mir hat Verbrechen etc. hat mich schon immer gereizt. zur Polizei oder Kriminalpolizei wollte ich aber nicht. Hab mir dann überlegt, ja klar, aber es gibt ja auch das liebe Strafrecht. Und ist wirklich, ich kann es bis heute sagen, das Strafrecht ist unfassbar spannend. Tolle Materie, man muss es halt können, auch gerade als Strafverteidigerin, muss man natürlich auch vertreten können. Ja, also das ist da die große Schwierigkeit für viele. Genau, also dann hier, True Crime war es zum einen und zum zweiten war es so, ich habe auch immer viel in der Familie mitbekommen, auch Anwälte und dann gab es irgendwelche Prozesse oder sonst was und hatte immer das Gefühl, dass da oft die Stimmung ist, ja, irgendwie das Rechtssystem, man versteht es nicht so richtig, es fühlt sich oft eher unfair an. Und da war für mich so klar, eigentlich möchte ich mitgestalten können und die Spielregeln der Gesellschaft, wozu das Recht nun mal gehört, einfach begreifen können und lernen. Ich wollte es lernen, ja. Und das waren so, glaube ich, die zwei ausschlaggebendsten Punkte. Das dritte war natürlich, was immer so ein bisschen mitschwingt bei solchen klassischen Berufen wie Arzt, Anwalt, was auch immer. Ein bisschen Status, wobei ich im Nachhinein sagen kann, wirklich auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, niemals nur wegen Statusgedanken dieses Studium anfangen. Das würde man, glaube ich, nicht durchstehen. Also da muss man schon ja Begeisterung dafür haben. Man muss auch Begeisterung für Sprache haben, weil es eigentlich auch Handwerkszeug dann später ist. Ja, man arbeitet täglich mit Sprache. Das reicht allein nicht aus, weil es wird wirklich eine harte Zeit und sagt auch jeder. Egal, welche Genies ich auch als Kommilitonen hatte, es hat irgendwie jeden doch ganz schön mitgenommen.
Das glaube ich sofort und da waren einige spannende Dinge drin. Erstens der Begriff Spielregeln, den du verwendet hast, für eben Gesetze und Recht, finde ich sehr, sehr passend, weil im Endeffekt ist es nichts anderes als die Spielregeln, an die wir uns eben alle zu halten haben oder halten sollten. Dann spannend, dass du gesagt hast, ja, so Kriminalität hat mich anfangs irgendwie gereizt. Gott sei Dank hast du dich dann für die positive Seite entschieden und nicht für quasi die Kriminalität an sich. Und was ich auch noch aufklären wollen würde, nur falls da vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer Unsicherheit oder Unklarheit herrscht, also Strafrecht, du hast ja gesagt, das muss man vertreten können. Das sind ja quasi die Anwälte, die verteidigen, die vermeintlich etwas sehr Schlimmes gemacht haben. Das heißt, wenn wir solche großen Fälle wie zum Beispiel O.J. Simpson oder jetzt P. Diddy oder was weiß ich, oder auch mit Donald Trump gab es ja einen Haufen Probleme vor Gericht und das sind dann eben Menschen, die verteidigen müssen, weil ja jeder ein Recht auf einen Anwalt und eben rechtliche Vertretung haben soll. Das ist ja das Fundament, auf dem das Rechtssystem fußt.
Absolut, ja.
Habe ich das korrekt zusammengefasst?
Genau. Und es ist auch, also da möchte ich auch noch ein paar Worte zu verlieren. Ich habe unglaublich Respekt auch davor, von meinen Kollegen und Kolleginnen, die das machen, weil es ist unfassbar wichtig, denn für Laien ist es oft so, sie sagen, ja, der hat gar nichts mehr verdient, der hat sowas Schlimmes getan, also mutmaßlich, ja. Ich meine, wir haben auch die Unschuldsvermutung, darf man auch nicht vergessen und ist halt natürlich auch im Grundgesetz verankert und da muss man sich eben auch als Gesellschaft dran halten. Es geht einfach darum, auch kriminellen Menschen faire Verfahren bieten zu können. Also, wenn wir dann bei Verbrechern zum Beispiel plötzlich in die Willkür kommen würden, also das funktioniert halt einfach nicht. Allein schon mit dem Grundgesetz ist nicht vereinbar. Genau, und deswegen ist es eine wichtige Aufgabe. Es geht nicht darum, etwas zu bestreiten oder zu sagen, nee, ja, der ist unschuldig, der ist jetzt lammfromm oder so wie es oft rüberkommt, sondern einfach ein faires Verfahren. Und das muss man aber trotzdem natürlich man muss das schon aushalten können. Auch mit dem Klientel klarkommen, ja. Sich da vielleicht auch ein bisschen behaupten zu können, weil ich natürlich schon auch sehe, dass dann oft der Fehler, wenn es dann nachher nicht klappt und dann eine Haftstrafe dabei rumkommt, dass dann der Anwalt oder die Anwältin halt der Sündenbock ist, ja. Und ich glaube, dass das da schon heftige Reaktionen auch zu erwarten sind oft.
Ja, es ist nicht einfach. Das sollte man definitiv sich gut überlegen und eben auch moralisch vertreten können. Das gilt ja aber im Prinzip für jeden Beruf, ne? Nicht nur moralisch, sondern auch persönlich vielleicht eine Affinität dazu haben. Weil das ist das, was du auch noch gesagt hast, was ich sehr, sehr, sehr schön fand. Und das vertrete ich auch zu 100%. Nur wegen dem Image oder dem Prestige oder wie hast du es genannt? Die
Statusgedanken.
Wegen dem Status, genau, den Beruf anzunehmen, genauso wie, weil man dort viel Geld verdient. Ne? Also das sind zwei Faktoren, die sehr, sehr häufig gewählt werden oder weswegen häufig Berufe gewählt werden, aber langfristig, mittel- bis langfristig reicht das oft nicht aus, weil du dich halt daran kaputt machen kannst.
Absolut. Ich kann das auch mal kurz noch ansprechen, um da auch die letzte Illusion zu nehmen, ja. Gerade in Bezug auf Vergütung ist es gar nicht mehr so extrem. Also viele Juristen verdienen weniger als die meisten in einem Consulting-Job. Das muss ich ehrlich so sagen. Also klar, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in eine Großkanzlei gehe. Da komme ich aber dann auch nicht am frühen Abend nach Hause. Da hat man dann locker eine 60-Stunden-Woche. Und ob dann der Stundenlohn wieder so gut ist, mag ich zu bezweifeln. Das heißt, dein Herz muss schon dafür brennen, weil allein wegen der Vergütung lohnt sich's nicht mehr.
Okay. Sehr gut, dass du es aufklärst. Also wenn du das jetzt hörst und dir denkst, ja, Anwalt, ganz klar, ne, fahre ich dicke Autos und mach mir ein richtig geiles Leben, also teilweise 60-Stunden-Woche und runtergerechnet auf die Stunde wahrscheinlich gar nicht so viel wie in verhältnismäßig guten anderen Berufsfeldern. Das ist Absolut. Wirklich gut zu wissen von jemandem, der es genau weiß. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Du hattest gesagt, nach der Schule war es für dich nicht ganz so leicht. Es gab aber einige, beziehungsweise die hast du bewundert, die genau wussten, was sie machen wollen. Meine Frage, gerade als Jobflüsterer, ne, im Coaching von vor allem auch Jugendlichen, die sich überlegen, was sie machen möchten. Was glaubst du denn, war der Unterschied? Also hast du bei denen irgendwas feststellen können, was die anders gemacht haben? Oder hatten die einen anderen Hintergrund? Wieso wussten die das?
Ich kann es nicht genau einschätzen, weil ich den Background nicht wusste jetzt von den Mitschülern. Aber bei vielen war es natürlich so, dass sie schon ja, mit frühem Alter irgendwelche Talente hatten, ja, die waren sich dem schon bewusst. Und wenn es dazu ein passendes Berufsfeld gibt, ist natürlich der Einstieg viel leichter, ja. Also keiner kommt jetzt als Anwältin zur Welt, ja, aber es gibt ja andere Dinge, keine Ahnung, sehr musikalisch sein oder sehr sportlich sein. Also in der Hinsicht gab es viele, was ich auch bewundert habe, da gab es eine, die hatte ein 1er-Abi und die ist dann Hebamme geworden. Du brauchst ja für Hebamme kein 1er-Abi, aber die war einfach so passioniert und das fand ich unfassbar inspirierend, ja. Aber ich glaube, es macht natürlich einen Unterschied, ob man auch starke Vorbilder hat, weil in dem Alter orientiert man sich halt noch extrem an Vorbildern, ja. Und ich glaube, wenn es da zum Beispiel den einen Onkel oder die eine Tante gibt, die irgendwas ganz Cooles macht und das einen einfach mitnimmt oder auch die Eltern, ja, und einem was vorleben, wo man dann ja, eine Begeisterung dafür entwickelt, ist es ein bisschen einfacher. Als wenn man natürlich dann zum Beispiel Eltern hat, die von der Arbeit kommen und für die Arbeit oder es erfüllt mich nicht. Also ich glaube, dass das schon Faktoren sind. Und ich glaube auch, dass viele ein bisschen weiter waren. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Aber ich glaube, dass viele schon sehr reflektiert waren auch in dem Alter. Vielleicht haben sie auch schon Sachbücher gelesen, ja. Also ich sehe das immer häufiger heutzutage, dass immer jüngere Menschen auch Sachbücher lesen, auch Bücher zum Beispiel über deine Bestimmung oder sonst was. Und ich glaube, da eröffnet sich natürlich was ganz anderes, als wenn du wenig Bewusstsein dafür hast.
Ja, ich beobachte das auch. Also wirklich mit 15, 16 Jahren heutzutage fangen die schon an, Sachbücher zu lesen, nicht nur zum Thema Leidenschaft finden oder was ist der passende Beruf für dich, sondern auch Finanzen, Versicherungen, Immobilien, was ich häufig höre, ist so Trading, Daytrading, weil sie sich da erhoffen, mit wenig Aufwand viel Geld zu machen. Da wird man dann halt teilweise auch ein bisschen geblendet vielleicht von der Social Media Bubble, wo eben einem viele schnelles Geld versprechen durch unterschiedlichste Dinge. Aber stimme ich zu, es ist wirklich beeindruckend, dass man sich mit jungen Menschen schon auf sehr, sehr hohem Niveau, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, unterhalten kann. Und was ich auch bestätigen kann, ist, dass die Eltern eine massive Rolle spielen, nicht nur generell, sondern auch in der beruflichen Orientierung. Das ist auf der einen Seite über die Vergangenheit und das eigene Verhalten, weil, wie du gesagt hast, wenn ich halt ständig von der Arbeit komme und mich erstmal aufs Sofa flitze und mir ein Bier aufziehe und dann sage, boah, gar keinen Bock, ey, ne? Dann entstehen Glaubenssätze wie Arbeit ist anstrengend, Arbeit macht keinen Spaß, ich muss mir einen ansaufen, um den ganzen Scheiß auszuhalten. Und auf der anderen Seite, in der Gegenwart oder auch in der Zukunft, spielen die Eltern, auch wenn es die Pubertät ist und man oft auf Rebellion geht, ja, im Teenageralter, sind die Eltern nachgewiesen immer noch der wichtigste Ansprechpartner bei der Berufswahl. Und das ist nicht nur basierend darauf, was die Eltern machen, sondern auch als beratende Funktion. Und da haben sie eben eine große Verantwortung. Und das Problem ist, dass viele Eltern da nicht wissen, wie sie das am besten machen können. Da hatte ich jetzt auch erst ein Podcast-Interview mit der lieben Doro, die jetzt den Elternbildungskompass erstellt, wo man eben nicht nur für berufliche Orientierung, sondern generell auch im Schulalltag und so weiter Informationen und Tipps bekommen kann. Weil manchmal ist es hilfreich, gar nichts zu tun, zum Beispiel. Und vielleicht spannender Übergang dann zu dir und deinem Weg. Wie groß war denn die Rolle deiner Eltern bei deiner Berufswahl?
Ich würde sagen, doch enorm. Also nur mal jetzt, ich will da auch keinen beschuldigen oder so, aber es ist natürlich so, Eltern sorgen sich natürlich um ihre Kinder und das erstmal so, vor allem jetzt aus meiner Generation, Fokus liegt darauf, ja, mach was Gescheites. Also ich halt immer, ja, mach was Gescheites, weil ich meine, ich hatte auch andere Ideen. Ich wollte Modedesignerin werden und Schauspielerin und ich habe mir das auch zugetraut alles. Also ich war da richtig so, ja, da, dann schaue ich und bewirb mich da und gib eine Mappe ab und so. Und da kam natürlich schon oft die Rückmeldung, ja, das sind halt unsichere Berufe.
Von deinen Eltern.
Ja. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Weltbild, das die, also Generation über uns schon eher eingepflanzt hat. Und genau, deswegen, da war es schon so, ja, mach was gescheit, du kannst danach immer noch irgendwas anderes machen, aber der Abschluss, das nimmt dir dann niemand mehr. Also so war schon eher das Mindset, ja, und es hat mich natürlich beeinflusst. Ich finde, mit 18 oder 19, nachdem wie alt man dann ist, nach dem Abi, ist man noch nicht so losgelöst von der Family, da ist man noch so eingebunden und die Eltern sind immer noch die Person, zu denen man herausschaut und denkt, ja, die wissen, wie das Leben funktioniert.
Man geht zumindest davon aus. Ja. Ob das wirklich so ist, steht auf einem anderen Blatt.
Das merkt man ja auch. Also umso älter man wird, umso mehr stellt man auch in Frage und versteht dann auch, dass Eltern oft auch ja selbst vielleicht noch nicht so rausgefunden haben. Ja, und deswegen, aber doch, sie hatten schon einen großen Einfluss.
Gut, no front an der Stelle, ne, falls deine Eltern das mal hören, ganz wichtig. Ich bin mir sicher, du bist ihnen sehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Und es ist aber tatsächlich so, also ich sage immer, egal ob es um Eltern geht oder um Lehrkräfte, Lehrpersonen, das sind auch Menschen. Und wo Menschen sind, werden Fehler gemacht und niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Deswegen orientier dich gerne bei Eltern, Lehrpersonen, Vorbildern, auch sehr, sehr schön, was du vorhin genannt hast, wie zum Beispiel Onkel, Tanten oder auch Bekannte und Freunde, aber leg es nicht auf die Goldwaage, sondern mach dein eigenes Ding draus. Inspiration ist schön, aber immer gerne hinterfragen, ist das jetzt wirklich für mich oder wie kann ich das für mich adaptieren, dass es eben optimal passt. Das heißt, deine Eltern waren schon wichtig.
Absolut, ja.
Sehr cool. Und ich glaube, jetzt passt die zweite Kategorie ganz gut, weil du eben an der Stelle schon erwähnt hattest, dass du auch alternative Ideen gehabt hast mit Schauspielerin und Modedesignerin. Auch schön. Sehr, glaube ich, auch beides sehr beliebt auf der, sag ich mal, Traumjob-Skala, wenn man das so nennen möchte. Die zweite Kategorie lautet Kindheitstraum. Wie der Name schon sagt, ist halt wirklich vielleicht sogar als ganz, ganz kleines Kind. Was war denn so das Erste, als, keine Ahnung, die Oma dich gefragt hat, na, was willst du denn später mal machen? Was war denn so die erste Fantasie?
Astronautin.
Cool. Hatte ich jetzt schon ein paar Mal, ja, okay.
Mich hat das immer fasziniert und bis heute, wenn irgendwie eine tolle Planetenkonstellation ist, man Planeten sieht und der Mond und etc., ich stehe halt auch immer da mit meiner Kamera und muss da rum fotografieren. Mich fasziniert es bis heute und ich fand es immer ganz großartig. Das war was Schönes, was auch in meinen Freundebüchern später drin stand. Bei mir stand immer Tierärztin drin, weil ich Tiere so sehr liebe und dachte, ja, das ist dann toll, dann kann man den ganzen Tag mit Tieren verbringen. Ja, das weiß natürlich als Kind nicht, was da alles dazugehört. Das waren so die zwei Dinge bei mir.
Ja, kann man gerne mal absprechen. Also klar, man hat den ganzen Tag mit Tieren zu tun, aber es kann halt auch mal vorkommen, dass man Tiere einschläfern muss, dass man die kastriert, sterilisiert, wie auch immer, dass man halt wirklich unangenehme Prozeduren durchführen muss. Natürlich den Tieren zuliebe im Großen und Ganzen, sonst würde man das ja nicht machen. Aber ja, es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Astronautin und Tierärztin, beides in den Top 5. Da gibt's so Listen, was so Kinder erwähnen als Traumjobs in jungen Jahren. Tierärztin, Tierarzt sowie Astronaut auf jeden Fall Top 5. Unter anderem auch Feuerwehr, Polizei und Prinzessin.
Prinzessin, ja. Ich glaube, das will man immer noch werden.
Spannend, spannend, spannend. Dann die Kategorie auch erledigt. Jetzt gerne, du hast dich dann nach dem Abi orientiert mit Unterstützung von den Eltern, die klassisch gesagt haben, mach was Sicheres. Die Ausbildung kann dir dann keiner nehmen. Wie war dann dein Entscheidungsprozess?
Also für mich war es klar, dass ich dann studieren möchte und dann gibt's auch immer wieder so Veranstaltungen, wo man ein halbes Jahr vor dem Abschluss, also Abi, in verschiedene Universitäten geht, auch mit der Klasse, um mal reinzuschnuppern. Ja, da kann man in jede Vorlesung rein. Also ich war jetzt an der Universität Konstanz und habe dort dann auch später studiert und da habe ich mich in verschiedene Sachen reingesetzt, auch in Jura, ja. Und da wurde so ein bisschen aufgeklärt darüber und das war aber für mich wichtig, weil da dann auch Dozenten oder Professoren waren, die genau gesagt haben, um was es gehen wird und was auch Schwierigkeiten sind. Also die haben mich da schon vorbereitet, die haben schon gesagt, ja, vorm Examen, da lernt man halt dann schon jeden Tag 8 Stunden und zwar jeden Tag, ja. Und das hört sich, also mit 18, 19 hört sich das an, da denkt man, nee, das ist nichts für mich. Und es hat mir aber von der Materie hat's mich angesprochen und auch die Uni, also es ist ja ein Campus in Konstanz und es hat mir schon sehr gut gefallen. Ich muss sagen, das war für mich eigentlich das Ausschlaggebendste, was auch richtig cool war, dass man bei Jura auch in jedem Semester anfangen kann. Also so war es zumindest in Konstanz, du konntest im Sommersemester anfangen und im Wintersemester. Das heißt, ich war auch zeitlich nicht so limitiert, ja. Ich habe nämlich nach dem Abi erstmal ein bisschen Nebenjobs gemacht, wollte ein bisschen Geld verdienen, um auch ein bisschen mehr Zeit zu haben und diese Fristen abwarten zu können. Hab dann im Sommer angefangen. Das heißt, ich habe 4 Monate gejobbt und dann ging's los. Im April 2015. Schon ewig her.
Die 4 Monate dazwischen wäre aber auch noch interessant. Was waren das denn für Nebenjobs?
Es waren kleine Minijobs, so in einem Modeunternehmen. Also da habe ich alles gemacht. Das war für mich eine gute Erfahrung. Also klar, der Stundenlohn war damals bei 6 Euro. Also das war natürlich schon verrückt, ja, in der Rückschau. Aber ich habe dort alles gemacht. Ich habe den Kassenabschluss gemacht, Ware auch gesichert, war Modeberaterin, also alles. Man hat den Laden aufgemacht und zugemacht und alles, war wirklich komplett verantwortlich für den Laden.
Also gefühlt Geschäftsführerin sozusagen.
Ja, ja, also ich glaube, das war gut auch, um Selbstvertrauen aufzubauen, weil du hast es halt alleine gemacht. Und das hat mich schon nochmal geprägt, weil ich davor nicht so, ich war jetzt nie so eine, die viel Minijobs gemacht hat oder so. Ich habe auch nie Zeitung ausgetragen. Und deswegen war es für mich sehr prägend. Also einfach dieses Commitment, da sein, Laden öffnen und go, alles alleine.
Spannend, aber dann, also da geht's ja drum, auch Verantwortung zu übernehmen, was eben dafür sorgt, dass man Selbstvertrauen und auch vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen kann. War das aber von Anfang an so? Musstest du dir das erst aufbauen oder haben die gesagt, nee, Corinna, wir vertrauen dir, du machst es schon?
Im ersten Monat war ich immer mit jemand anderem noch dabei und dann, also nach einem Monat, wusste ich's, ja. Es war ein relativ kleiner Laden und deswegen waren auch nicht so viel andere angestellt und deswegen musste das halt laufen. Das heißt, wenn ich morgens dann nicht da war, pünktlich, dann ist der Laden zugeblieben. Das heißt, es hat an mir gelegen. War schon cool, dann zu sagen, hey, ich schaffe das und ich mache das und ich komme damit super klar. Ja, und auch die Rückmeldung zu bekommen, weil ich ja dann ins Studium bin und gesagt habe, ja, ich muss jetzt kündigen, ich muss mich halt aufs Studium konzentrieren und dann die Rückmeldung kam, ja, schade, aus dir hätte richtig was werden können bei uns.
Das ist doch schön zu hören. Das ist auch die klassische Anerkennung, die eben ein wichtiger Faktor ist, um auch glücklich in einem Beruf zu werden. Das sage ich immer wieder.
Absolut, ja. Das war schon schön.
Aber die Verantwortung, da warst du dann 18, 19 Jahre alt. Sehr stark. Ne? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch den Vertrauensvorschuss, den man dann da kriegt, vielleicht notgedrungen in dem Fall. Aber du hast eben den Vertrauensvorschuss bekommen und das Vertrauen dann auch wirklich zurückgezahlt und abgeliefert. Also fantastisch. Und bestimmt dann auch langfristig dort noch Eisen im Feuer. So. Das heißt, also wenn das mit dem Studium nicht geklappt hätte, wäre bestimmt ein Weg zurück immer möglich gewesen.
Absolut, ja.
Spannend. Noch ein Nebenjob oder war das die 4 Monate durchgehend?
Ich war ganz am Anfang, habe ich bei Müller Druckerie gearbeitet, in der Kasse und das hat mir nicht so gut gefallen. Da habe ich dann relativ schnell wieder gekündigt und mich umorientiert. Da kamen natürlich auch die klassischen Witze, hahaha, weil ich heiße ja Müller mit Nachnamen. Sind Sie die Tochter von Müller persönlich? Ja klar, deswegen sitze ich hier an der Kasse.
Bestimmt einige Male am Tag. Dann, du hast ja dann auch so ein Namensschild wahrscheinlich.
Exakt,
oder?
Ja.
Oh, Gottes Willen.
Immer die Schenkelklopfer.
Ja, das ist bestimmt wie damals, als ich Barkeeper war, mit dem Bestellen von einem Sex on the Beach, wo sie gesagt haben, ich hätte gern Sex on the Beach und auch noch was zu trinken. Also, schlimm.
Ja. Exakt. Also ich sehe schon, du kennst es.
Ja, das an der Stelle vielleicht noch unbezahlte Werbung, Müller Drogeriemarkt, ne? Also wir haben da keine Verbindungen oder sonst irgendwas. Das dein zweiter Nebenjob, also der davor war sogar.
Genau. Das war, glaube ich, nur ein Monat und genau, dann war ich bei einem anderen Job und ich liebe es eben auch, wenn man mir Verantwortung überlässt und mir auch Vertrauen schenkt, weil ich gebe auch immer alles, ja, ich bin zuverlässig und ich mag es dann nicht, wenn man auch so kontrolliert wird. Also ich finde, es macht einfach überhaupt keinen Spaß, vor allem jetzt mit dem Alter noch mehr, ja, umso älter man wird, umso weniger kann man das auch irgendwie ertragen, weil man will schon noch ein bisschen selbstbestimmt sein.
Ja, die meisten zumindest. Es gibt auch Leute oder Persönlichkeitstypen, die bevorzugen das, die kriegen gesagt, was sie machen sollen, denken nicht rechts, denken nicht links, ziehen das durch. Ja, das gibt's natürlich auch, ist jetzt auch nicht verwerflich, aber in der Regel ist es natürlich, wenn man einen Rahmen bekommt und in dem Rahmen eben frei entscheiden kann, wie man etwas löst. Und dann ist das eigentlich die beste Möglichkeit, ne? Insgesamt, weil du hast Vertrauen und du kannst halt auch in diesem Rahmen vielleicht ein bisschen was dazulernen und dich eben weiterentwickeln. Und das willst du ja auch als Führungskraft. Aber ich weiß, wovon du redest. Ich habe in dem dualen Studium, das ich gemacht habe, hatte ich auch so einen Chef. Das war so ein Micromanagement-Typ. Ne? Der hat dann wirklich so gefühlt, du hast eine Stunde was gemacht und dann hat er geguckt, okay, hat es jetzt gepasst oder nicht? Hat dann gleich versucht zu korrigieren, falls es nicht genau so war, wie er es wollte. Das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Ich bin da auch ein extremer Freigeist.
Ich verstehe das und ich finde auch, du hast recht, dass es typabhängig ist. Aber vielleicht auch als Inspiration jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich glaube, dass es trotzdem super ist, wenn man, vor allem wie du sagst, man kann ja auch in einem Rahmen einfach selbst tätig werden. Ich glaube aber, Vorteil ist nämlich davon, dass man sich einfach viel lebendiger fühlt, weil du hast es in der Hand und du kannst Selbstvertrauen aufbauen. Weil wenn du einfach immer nur alles so machst, dass jemand anders für dich denkt, also jemand anders nimmt das Denken für dich ab und du bist quasi der Roboter, der es umsetzt. Ich glaube, dass das auf Dauer nicht so zufrieden macht und dass man es einfach mal ausprobieren sollte, auch wenn man eher so ein Sicherheitsmensch ist und denkt, ah, ich will gar nicht selber was machen. Ich glaube, danach ist man stolz auf sich und sagt, hey, ich habe das alleine hinbekommen oder ich habe mir selbst was gedacht oder ich habe irgendwas verändert zum Beispiel oder was optimiert, ja. Das ist wirklich ein cooles Gefühl. Also das nur als kleine Anregung, weil ich dachte auch immer, oh, ich will ja nichts falsch machen. Aber mittlerweile denke ich mir, nee, Fehler sind auch gut. Nächstes Mal machst du es 1000 Mal besser, hoffentlich. Absolut. Es ist sehr gut fürs persönliche Wachstum.
Definitiv aus Fehlern lernen. Und da gibt es ein Modell dazu, das ich gerne an der Stelle auch erwähne, weil es passt. Das ist die Komfortzone. Und Komfortzone ist eben in dem Fall, dass ja, ich mache quasi immer das Gleiche. Ich weiß, wie ich das machen muss und so weiter. Und hab damit auch kein Problem. Wenn ich dann aber darüber hinausgehen würde und eben, wie du auch am Anfang des Podcasts erwähnt hast, über den Tellerrand hinausschaue, dann geht's über die sogenannte Angstzone. Ne? Weil da, wo ich raus aus der Komfortzone gehe, erstmal den Kopf rausstrecke und denke, oh, hier weht aber ein anderer Wind. Das ist ja neu, da weiß ich ja gar nicht, was ich machen soll. Und wenn du da aber durch bist, dann beginnt eben die Wachstumszone und das sorgt dafür, dass deine Komfortzone insgesamt größer wird. Und ich finde das super faszinierend, auch wenn ich Jugendliche coache teilweise, die Dinge ausprobieren und am Anfang dann merken, okay, ich war irgendwie in meinem Tunnel und habe das immer so gemacht und 2-3 Monate später machen die ganz andere Dinge, teilweise viel größer und das ist das neue Normal für die. Das heißt, die Komfortzone ist wirklich explodiert, kann man fast sagen. Und da ist genau das, was du sagst, da darf man eben auch die Möglichkeit geben, da hinzukommen. Das ist ein sehr, sehr schöner Zusatz auf jeden Fall. Mega, mega. Also das ist ja hier Mehrwert ohne Ende. Also es ist ja purer Wahnsinn.
So soll's sein.
Eben. Und du hast dich dann dafür entschieden, okay, es ist jetzt doch Jura, weil diese Professoren in der Uni, ne, als du noch in der Schule warst vor dem Abi und es mal ausprobieren durftest, was ich eine tolle Sache finde übrigens, und dann waren die sehr transparent und eigentlich hat's für dich geklungen, so 8 Stunden pro Tag lernen muss jetzt nicht sein. Also das, da hätte ich heute noch keinen Bock drauf, nicht nur mit 18, 19 nicht. Aber was hat dich denn dann überzeugt?
Ich muss schon zugeben, es war natürlich auch eine Zeitfrage. War dann schon unter Druck, mich auch zu entscheiden. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was noch zur Auswahl stand. Muss mal überlegen, ich glaube Literaturwissenschaften oder so. Aber da waren die Jobaussichten halt auch nicht so prächtig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt die 2 oder 3 in der Auswahl und ich kann mit Jura mehr bewegen. Das war dann schon mein Gedanke. Und dann habe ich mich dafür entschieden und kann mich noch genau an den ersten Tag erinnern, als ich zur Uni gefahren bin und wir so eine Einführungsveranstaltung hatten. Und danach rauskam und mir dachte, wie soll ich das einfach nur schaffen? Also die Dozenten waren nicht so einfühlsam, ja. Also da wurde dann schon direkt auch klar gemacht, schauen Sie mal links und rechts von sich, die werden nicht mehr da sein vorm Examen. Die meisten hören auf. Ich war bis zuletzt dabei und hab's geschafft.
Yay!
Ja, aber das war schon krass, aber da passiert auch ganz viel. Also wenn man nicht mehr daheim wohnt, ja, wenn man eine eigene Wohnung bezieht oder WG in eine neue Stadt, an eine Uni und das neuer Lebensinhalt wird, wird man auch eine andere Person und man wächst enorm und es ist super.
Raus aus der Komfortzone, ne? Genau. Wie eben erwähnt, ganz genau.
Genau, exakt. Und es ist super. Also ist schon wichtig.
Du bist dann damals von Baden-Württemberg nach München direkt gezogen.
Nee, ich war dann in Konstanz, also ist ja auch noch in Baden-Württemberg. An Bodensee bin ich dann eben gezogen, genau.
Schön, schöne Gegend.
Ja, das war toll. Ich habe nur immer gesagt, ich habe halt so viel gelernt, dann irgendwie ab dem vierten, fünften Semester war es schon sehr viel zu lernen, dass mir der See gar nicht so viel gebracht hat. Man hat sich auch immer eingeredet, dass man mit den Karteikarten am See lernen kann. Das hat man natürlich nicht gemacht. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Ich kann noch so viel dazu sagen, beim Studium ist es auch so, dass man lernt, selbstständig zu arbeiten. Du bist verantwortlich für dich selbst, dass du den Stoff in einer gewissen Zeit gelernt bekommst. Und wie du das machst, da kommt keiner und hilft dir oder gibt dir jetzt da irgendeine Stütze, sondern sagt, hier ist der Stoff, mach. Und das ist eine Umstellung von der Schule, weil da wird immer, also ich weiß noch, die Lehrer waren immer so, ja, ihr müsst jetzt das machen und jetzt das und das. Und das war so ein bisschen noch an die Hand nehmen. Im Studium ist es nicht mehr so. Und da zählst dann, dass du dich selbst organisieren kannst. Und das bringt dir aber auch sehr viel für deine Zukunft. Weil jetzt kann mich nichts erschüttern, wenn ich dann halt Deadlines habe oder so, weiß ich, wie ich mich organisieren muss. Weil ich es halt, 5 Jahre lang gemacht habe während dem Studium.
Ja, damit tun sich natürlich manche schwerer als andere. Und was ich, glaube ich, auch noch für extrem wichtig halte in dieser Phase ist, also in der Phase vom Übergang von der Schule ins Studium, du hast ja dieses akademische Lernen und auch das akademische Schreiben, was nochmal ein großer Unterschied ist. Das muss man auch lernen. Und was ich halt wichtig fände in der Schule, das kritisiere ich auch ständig, also ich kritisiere eigentlich fast alles an der Schule, das ganz besonders, das ist die Art, wie wir lernen. Es gibt ja unterschiedliche Lerntypen und jeder hat eben einen gewissen Anteil dieser Lerntypen in sich. Und das für sich wirklich mal zu erörtern und herauszufinden, fände ich als Aufgabe in der Schule super sinnvoll, weil du das eben dann auch für das Studium oder für die Schule in der Ausbildung, die ja auch nochmal ein bisschen anders ist, eher praxisorientiert, wenn du dann aber weißt, okay, ich lerne eher visuell, ich lerne eher auditiv, ich lerne eher mit Lesen und Schreiben oder vielleicht sogar kognitiv. Also ich muss aktiv darüber nachdenken und dann hilft es mir eben, wenn ich in den Austausch gehe mit anderen. Wenn ich das weiß, dann fällt es mir so viel leichter und dann bin ich eben nicht gnadenlos überfordert mit dem Lernen und dem Selbstorganisieren auch noch. Aber du hast es ja offensichtlich mit Bravour gemeistert.
Ich stimme dir total zu, das ist ein richtig wichtiger Punkt, ja. Also ich wusste halt immer, dass ich ein visueller Mensch bin, generell. Wenn ich Lernblätter gemacht habe, waren die auch immer bunt, weil ich es dann sehen konnte. Also ich wusste dann, das habe ich so aufgeschrieben und dann sehe ich es. Ich habe jetzt kein krass fotografisches Gedächtnis, nicht falsch verstehen, aber schon, es funktioniert in der Hinsicht ähnlich, dass ich mein Lernblatt dann sehen kann und weiß, okay, da stand das und das und das. Ja, es ist eine Herausforderung. Vor allem auch die Texte. Ich finde, die sind ganz anders als dann auf dem Gymnasium. Die sind natürlich schon noch mal schwieriger und am Anfang denkt man, man kann gar nicht lesen. Also ich war immer super gut in Deutsch, aber ich dachte mir so, was für eine Komplexität in diesen Texten ist. Also das braucht und ich glaube, da darf man auch nicht so streng mit sich sein, das kommt. Das ist halt Gewohnheit, man wächst da rein.
Meinst du aber akademische Texte oder jetzt speziell in deinem Fall sogar nochmal juristische Texte?
Also juristische Texte war sowieso ganz anderes Deutsch.
Das ist völlig verrückt Deutsch. Teilweise.
Also da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber ich glaube generell akademische Texte sind nochmal anders. Ja, das trifft dich nochmal anders.
Ja, mit diesen ganzen dann auch, wie nennt man es, Referenzen und Fußnoten und so weiter und Zitat und etc. Das muss man lernen, darf man lernen und darf man dann auch lieben lernen, ne? Oder sich zumindest einreden, dann fällt es einem vielleicht ein bisschen leichter. Ich habe mir da immer sehr, sehr schwer damit getan, weil ich will ja irgendwas Bestimmtes ausdrücken und dass das nur zählt, wenn ich jetzt irgendeinen Experten gefunden habe, der 1987 das Ganze auch schon mal gesagt hat, ja, dann zählt's erst. Also fand ich bisschen schwierig, aber gut, so ist halt dieses Akademische und da muss man dann halt mit umgehen lernen. Du warst dann im Studium hast es durchgezogen. Ich glaube, da gibt es auch eine Statistik in Jura. 50% steigen aus vor dem ersten Examen, was ja, also das ist schon heftig.
Ja, ich glaube, es ist nochmal bundeslandabhängig, weil die Examensmodelle anders sind. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg oder jetzt speziell auch in Konstanz war es eben so, dass man eine Zwischenprüfung bestehen musste. Das heißt, man musste so und so viel Prüfung bestehen, um überhaupt weiterzukommen. Sonst war man raus, ja, und konnte auch nirgends anders anfangen wieder. Man war dann halt einfach nicht geeignet für dieses System oder so wurde ausgesiebt, ja, was für viele auch leid getan hat, weil die vielleicht schon gute Juristen gewesen wären, aber vielleicht mit diesen Klausursituationen nicht klar kamen, ja. Also ich finde, es ist nicht immer so, dann einfach zu sagen, ja, wäre jetzt für einen Beruf nix, aber das ist dort ein bisschen Indikator und das war schon krass, weil wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel wir waren, aber im Sommersemester fangen immer weniger an, aber so 150 waren es auf jeden Fall. Und am Ende habe ich irgendwie mit 30 Leuten Examen geschrieben. Es war eine Handvoll noch. Es war nicht so angenehm. Und ich finde auch, die Stimmung wurde von Semester zu Semester schlechter, weil jeder angespannt war. Und dann die Ellenbogen auch so ein bisschen ausgefahren wurden. Das ist ein bisschen eine Mentalität auch in Jura, die ich nicht gutheißen kann. Dann wurden dann auch in der Bibliothek gab es ja immer Kommentare, mit denen du auch Hausarbeiten lösen konntest, weil da eben dann stand jemand drin, der vor 50 Jahren die Lösung eben gesagt hat und das konntest du zitieren. Da wurden aber die Seiten rausgerissen, dass niemand mehr anders das haben kann. Zum Glück gibt es jetzt elektronische Datenbanken, aber zu der Zeit war halt noch viel auf Papier, weil nach dem Motto, wenn ich als Einziger dies in meiner Hausarbeit drin habe, dann habe ich natürlich die volle Punktzahl und der Rest, der Pöbel, der hat 4 Punkte. So. Also so eine Mentalität gab es und das also fand ich schon immer ganz abstoßend.
Aber ja, das ist dann ja so eine Umgebung, da willst du nicht sein. Das sind wahrscheinlich auch gute Menschen, ne, die so ein bisschen dazu getrieben werden, weil eben das dann so entsteht, diese Ellbogengesellschaft. Das ist aber sehr, sehr schade. Ich bin immer der Meinung, und so ist es ja dann auch im späteren Berufsleben als Jurist, du arbeitest ja gemeinsam mit Leuten und nicht gegeneinander in der eigenen Kanzlei.
Absolut, ja.
Ja, praxisfremd. Dann sind wir doch fast schon angekommen, ne, bei deiner heutigen Tätigkeit, mehr oder minder. Und du hast einen Fall mitgebracht, an dem du so ein bisschen veranschaulichen könntest, wie das funktioniert und was du da so machst. Leg gerne los, ich bin super neugierig.
Ich habe 2 Konstellationen. Also, ich würde mal so ein bisschen beschreiben, wie vielleicht so ein typischer Tag aussieht. Ich gehe ins Büro. Ich habe natürlich auch Homeoffice-Möglichkeit, aber ins Büro fahre ich eigentlich ganz gern. Ich mag es auch, mit meinen Kollegen zu sein und der Austausch. Ich bin nicht so gern im stillen Kämmerchen und mache so für mich selbst. Geht es erstmal los. Klar, jeder hat E-Mails, dann beantwortet man da ein bisschen und dann fangen auch ganz schnell die Kernzeiten bei uns an. Und was heißt uns? Die Rechtsanwaltskammer jetzt in meinem Fall. Ab 9 Uhr geht's dann auch los mit Telefonaten, ja. Da können andere Rechtsanwälte, weil wir sind ja die Interessenvertretung der Rechtsanwälte als Rechtsanwaltskammer, ja. Es gibt ja verschiedene Kammern, IHK. Also es ist so ähnlich, aber wir sind eben unabhängige Interessenvertretung. Dann rufen Kollegen und Kolleginnen an und lassen sich von mir beraten hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten. Ich bin jetzt tätig speziell in der Mitgliederverwaltung, also da ist viel im Zulassungswesen und Fragen wie Kanzlei. Es gibt ganz viele Etagen bei uns, wo auch Syndikusanwälte tätig sind, die zum Beispiel tätig werden, wenn Rechtsanwälte Verbrechen begehen oder Straftaten und man dann eben entscheiden muss, ob dieser Anwalt, diese Anwältin überhaupt noch zugelassen bleiben darf. Weil, krass, genau, wichtig zu wissen in dem Kontext, in Deutschland ist es so, dass jeder Rechtsanwalt, jede Rechtsanwältin zugelassen sein muss, um überhaupt Anwalt sein zu können. Ja, man wird dann vereidigt und erst ab dem Zeitpunkt darf man auch Rechtsberatung leisten. So, und dann habe ich 2 Konstellationen mitgebracht. Das erste ist, dann ruft mich eine Kollegin an und sagt, ja, ich habe folgendes Problem. Ich bin jetzt in einer großen Kanzlei tätig, aber mich verschlägt es jetzt einfach ins Ausland. Aber ich möchte natürlich Anwältin bleiben und auch deutsche Anwältin, ja, weil ich meine, man kann nicht einfach dann im Ausland nochmal schnell studieren, um dann plötzlich dort Anwältin zu sein. Das ist natürlich auch immer das mit Jura, du bist schon ein bisschen ländergebunden, du lernst ja das deutsche Recht. Genau.
Ja klar, andere Länder, andere Gesetze. Ist ja auch.
Ist eben nicht so universell wie jetzt Medizin oder so. Und dann ist die Frage, ich möchte aber in den Standpunkt dieser Kanzlei ins Ausland verlegen. Also viele Großkanzleien haben ja auch verschiedene Standorte und wir nehmen jetzt zum Beispiel die USA. Ja. Und dann, wie mache ich denn das? Und um euch da abzuholen, ist es so, jeder Anwalt in Deutschland muss eine Kanzlei unterhalten. Das ist einfach wichtig für den Rechtsverkehr, weil ich jetzt als Mandantin zum Beispiel, wenn ich jemanden konsultieren will, muss ich eben wissen, okay, der ist dort auffindbar, der ist dort, da ist alles zustellbar dort, der ist dort erreichbar. Soll so eine Basis haben. Und wenn jemand natürlich ins Ausland geht, dann hat er in Deutschland natürlich keine Kanzlei mehr. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Man kann auch im Ausland eine Kanzlei einrichten und ich berate dann in der Hinsicht, was ist sinnvoll, was funktioniert, was ist überhaupt möglich, ja. Und ich liebe es einfach, Lösungen vorzuschlagen, ja, womit sich die Anwälte dann auch wohlfühlen. Ich meine, wir sind Kollegen, ja, und ich kenne es auch selber. Ich kann es natürlich noch mal besser nachvollziehen. Das Schönste ist eigentlich, wenn ich nach so einem Gespräch dann höre, oh, sie haben mir so geholfen, sie haben mir einen Stein vom Herzen gefallen, weil das jetzt doch funktioniert. Jetzt weiß ich eine Fahrtrichtung, wie ich es machen kann, wie es berufsrechtlich zulässig ist. Vielen Dank. Das liebe ich natürlich.
Klar.
Das ist das Allerschönste und ich nehme natürlich auch gerne Zeit dafür. Eine zweite klassische Frage ist, ich merke, ich habe eine Kanzlei gegründet und es läuft noch nicht so gut. Also der Umsatz könnte besser sein. Ich muss einen Nebenjob noch machen. Und da kommt gar nicht so unhäufig vor. Und
ja, das, wie du gesagt hast, anscheinend absolut. Ist der Verdienst gerade am Anfang wahrscheinlich eben noch nicht so hoch. Und wie in jedem Business, das man gründet, du brauchst am Anfang Kunden.
Und die Besonderheit ist natürlich, dass du erst abrechnest, wenn das Mandat zu Ende ist, also Vorschüsse kann man jetzt auch nicht unendlich verlangen. Das heißt, man hat einen Vorlauf, ja. Und dann ruft mich Herr M. an zum Beispiel und sagt, ich möchte nebenher noch Taxifahrer sein oder ich möchte Dozent sein. Frau Müller, ist es zulässig, weil da auch wieder die Rechtsanwälte und Rechtsanwältin müssen unabhängig sein. Also das Wichtigste ist, dass sie auch Mandanten gegenüber unabhängig sind. Das heißt, alle Berufe, Nebenberufe, die mit einer Sondervergütung, mit einem Bonus oder einer Provision funktionieren, können zu einer Unvereinbarkeit führen, weil sie dann natürlich, es besteht die Gefahr, dass sie dann nicht mehr im Interesse des Mandanten vertreten, sondern nur, weil sie ihre Provision im Hinterkopf haben mit dem Nebenjob. Also zum Beispiel, hallo Herr Mandant, ich habe für Sie eine wunderbare Versicherung, die ich Ihnen vermitteln kann.
Klar.
So,
ja
nur dass das mal so verständlich.
Das Interessenskonflikt und die Objektivität wird daneben beeinflusst. Ganz kurze Zwischenfrage. Gab's das schon mal? Taxifahrer, Anwalt?
Ja.
Oder war das nur ein Beispiel?
Doch, also da gibt's schon.
Echt?
Da muss man aber auch nicht lange diskutieren, ja, ist natürlich vereinbar.
Aber krass, stell dir mal vor, du steigst in ein Taxi und der Kerl oder die Frau ist einfach Anwältin.
Ja, es gibt alles.
Faszinierend.
Ja. Auch Yoga-Lehrerin oder sonst was. Ja, das kommt.
Ja, Freunde, wenn ihr das hört, unterschätzt nicht eure Taxifahrer. Oder Uber-Fahrer, wer weiß.
Absolut, ja, genau. Und da werden wir natürlich tätig. Vor allem auch, da ist natürlich auch ein bisschen juristisches Wissen notwendig, weil da gibt es viel Rechtsprechung. Da geht es dann auf eine Einzelfallentscheidung, Abwägung. Gesetzesarbeit kommt es da an. Und ja, klar, wenn Anwälte insolvent sind, müssen wir auch tätig werden, weil natürlich die Mandantengelder sonst gefährdet sein können.
Ach so.
Das Schöne daran ist, als Syndikusanwältin in einem Unternehmen oder bei einer Behörde, du hast eine vielfältige Arbeit. Ja, als normalen Anwalt, in Anführungszeichen, hast du halt deine Fälle, zum Beispiel bist du im Verkehrsrecht tätig oder im Zivilrecht und da hast du dann Verträge und die Prozesse. Aber dort ist wirklich, du hast mit allem zu tun, ja. Du hilfst und du hast aber auch eine Pflicht zu prüfen und auch die Mandanten zu schützen. Es ist so vielfältig, wirklich als Syndikusanwalt kann man so unendlich viel machen. generell als Jurist oder Juristin, ja. Das ist, es gibt natürlich immer ganz komische Konstellationen, aber so einfach mal als Einblick.
Nee, cool, dass man wirklich auch als Laie mal einen Einblick bekommt, wie sowas laufen kann, weil im Prinzip bist du ja die Anwältin der Anwälte. Kann man das so sagen?
Schöner Titel.
Also das finde ich tatsächlich spannend, weil es ist ja mehr als nur das rechtlich abzudecken und eben deine Erfahrungen mit diesen Fällen zu nutzen und Lösungen vorzuschlagen. Also im Prinzip ist es ja auch eine Beratung in dem Sinne.
Ja.
Und das ist mit Sicherheit extrem hilfreich, weil Anwälte sind fachlich bestimmt sehr, sehr gut. Und dann gibt's aber auch eine Möglichkeit für sie, wenn sie am Ende ihres Lateins sind, wenn es um sie selbst geht, gibt's da auch nochmal Unterstützung. Ich habe mich auch immer gefragt, wer ist denn der Zahnarzt von meinem Zahnarzt zum Beispiel? Ich frage den das nächste Mal, weil das interessiert mich.
Sehr gut.
Dann würde ich jetzt noch eine letzte Kategorie ansprechen. Also man hat schon gemerkt, dass du wirklich Bock darauf hast und dass das extrem vielfältig ist und dass dir das Spaß macht. Also die Kategorie heißt Erfolgsbarometer. Und da geht's eben drum, wie würdest du denn an und für sich, vielleicht sogar aus der Sicht von einem Anwalt, einer Anwältin, eine erfolgreiche Karriere definieren?
Da muss ich sagen, möchte ich mir gar nicht anmaßen, da was vorzugeben, weil ich glaube, also ich krieg's auch viel mit, dass Menschen sich auch verändern und dass sie vielleicht nach ein paar Jahren nicht mehr die Erfüllung in diesem Job finden und dass ich es dann erst recht als Erfolg ansehe, wenn man sich umorientiert, muss ich wirklich sagen. Und das Tolle ist, dass du mit Jura unendlich viel machen kannst. Ich meine, ich kann auch irgendwie nichts mehr schocken. Du lernst auch im Studium, dich in alles einzuarbeiten. Also du hast halt Rechtsgebiete, von denen hast du noch nie gehört, aber du kannst dich in einer Woche super einarbeiten, weil du das Handwerkszeug dafür hast. Erfolg ist, wenn es dich glücklich macht. Das Erfolg ist, wenn du nur wegen Status oder weil du es jetzt so lange gemacht hast, mit Biegen und Brechen einfach weiterverfolgst, obwohl es dich überhaupt nicht erfüllt und diese Flamme, die vielleicht am Anfang da war, einfach jetzt erloschen ist. Und es gibt auch nicht umsonst diesen Begriff Burnout. Ja, und wenn du nicht mehr dafür brennst, dann ist es schwierig. Deswegen auch immer so ein bisschen dem Herz folgen und nicht jeder Job macht 24 Stunden Spaß. Es gibt immer harte Zeiten oder was, das einen frägt oder so. So soll es gar nicht sein und man soll sich auch nicht so verträumt anhören. Aber ich glaube, dieser Mut, sich umzuorientieren, wenn man merkt, es passt doch nicht mehr zu einem, ist für mich Erfolg.
Fantastisch. Also das klingt wirklich großartig und das ist auch ganz klar meine Devise, eben den Jugendlichen, die noch nicht wissen, was sie machen möchten, beizubringen, wie sie eben diese Selbstreflexion lernen, um sich nach ein paar Jahren vielleicht wirklich zu hinterfragen, ist das noch das, was ich machen möchte? Denn es gibt keinen perfekten Traumberuf, bei dem du nur Dinge tust, die du zu 100% vertreten kannst und Bock drauf hast. Es geht eher darum zu sagen, das, was ich damit bewirke, bedeutet mir so viel, dass ich eben diese Dinge, die es braucht, um das Ganze durchzuführen, die vielleicht wenig Spaß machen, dass es mir das trotzdem wert ist. Eine tolle Definition von deiner Seite und was super dazu passt, ist eben, du bist ja jemand, der auf sein Herz hört und seine Leidenschaften verfolgen möchte. Und wie ich ja weiß, sind Bücher auch eine absolute Leidenschaft für dich. Und es ist nicht nur so nebenbei, sondern du hast da jetzt auch noch was aufgebaut. Willst du darüber kurz ein paar Worte verlieren?
Sehr gerne. Also ich habe nebenher noch ein Projekt, wie ich es nenne. Ich bin Buchbloggerin und habe einen Buchblog auf Instagram und liebe ihn sehr und stecke da all meine Mühe rein und auch meine freie Zeit. Ich liebe Bücher, Sachbücher, aber auch manche Romane, die einfach schön geschrieben sind, begeistern mich auch. Einfach alles, was inspiriert und ich inspiriere auch gern andere, bekomme da auch schöne Rückmeldungen und da auch viel Rückmeldung kam, dass meine Stimme so angenehm sei, habe ich auch drüber nachgedacht, einen Podcast zu starten und bin jetzt mittendrin. Und ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt über die Podcasterei ja ein wunderschönes Medium. Und deswegen geht Ende April mein eigener Podcast online.
Mega. Sag gern nochmal das Datum für Verbindlichkeit. Ich lasse dich da jetzt nicht off the hook, dass wir das auch wirklich hinbekommen. Ich freue mich ja schon drauf.
Ganz genau, genauer Tag steht noch nicht fest, aber in der Woche vom 28. April wird der Podcast online gehen mit der ersten Folge.
Mega. Ihr habt's gehört, also könnt ihr euch darauf freuen. Sag gern kurz nochmal, wie das Instagram-Profil heißt, damit sich die Leute gleich dich anschauen können und dich live quasi erleben können, wie du für die Bücher schwärmst.
Also wenn ihr Buchinspiration wollt, generell Inspiration, ich teile auch jeden Tag schöne Zitate, ja, die den einen oder anderen abholen. Und zwar unter What's in my bookshelf _ auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen, euch dort zu sehen.
Ich folge dir ja auch. Und man sieht wirklich, du gibst dir da auch sehr, sehr viel Mühe, was auch wichtig ist, glaube ich. Manche rotzen halt da nur was rein und ne, Hauptsache irgendwas gepostet. Also das ist wirklich eine schöne Sache und durchdacht. Und ich glaube, dass eben ein Podcast, den du dann jetzt starten willst, eine wirklich tolle Ergänzung ist. Und teil deine Leidenschaft unbedingt. Man merkt, dass du die hast. Deswegen freue ich mich sehr drauf und werde auch auf jeden Fall direkt reinhören, sobald die erste Folge veröffentlicht ist.
Also meinen ersten Hörer habe ich schon garantiert quasi.
Auf jeden Fall. Definitiv. An der Stelle auch gerne noch ein Gruß an den Gio und das Podfluencer Festival, auf dem wir uns eben kennengelernt haben. Ich glaube, die starten dieses Jahr dann auch im Oktober wieder. Du wirst wahrscheinlich auch da sein,
absolut,
nehme ich an. Genau, in München. Ich bin auch am Start, weil wir waren die einzigen zwei, die eben auf dem Festival gesagt haben, wir haben noch keinen Podcast, aber wir wollen und haben es tatsächlich jetzt durchgezogen. Ich bin bereits mittendrin. Du dann im April auch, also tolle Inspiration. Und für alle, die überlegen, mal einen Podcast zu starten, gerne vorbeischauen in München. Da trefft ihr uns auch auf jeden Fall. Und wer weiß, was daraus noch alles werden.
Ja, ganz großartige Dinge werden daraus, ja. Ich glaube, ich spreche jetzt für mich, aber ich glaube, da ist nochmal ein anderes Commitment geschehen, ja. Wenn dann auch Leute das erwarten und sagen, cool, das wäre ganz toll, ich würde es sofort hören, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon größer, dass man damit startet. Deswegen wunderbares Festival, das Podfluencer Festival, ganz gute Adresse, wenn du durchstarten willst.
Mega, auch hier an der Stelle unbezahlte Werbung, wir feiern es einfach, deswegen erwähnen wir das super gerne. Und gibt es noch eine letzte Botschaft bezüglich Büchern, Geschichte, Berufsorientierung, deiner Berufswahl, Jura, was möchtest du denn unserem Hörer, unserer Hörerin zum Abschluss mit auf den Weg geben?
Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass man auf seine innere Stimme hört, die einem sagt, was man auch gern macht, und man sollte sich nie zu arg von anderen beeinflussen lassen. Vergleich dich mit dir, der du morgen bist, ja, ob du 1% besser geworden bist oder was auch immer, aber nie mit anderen und auch nicht den Vorstellungen von anderen. Und triff auch so deine Berufswahl, weil du machst es für eine lange Zeit. Deswegen nicht an den Status denken, sondern das, was dein Herz dir sagt, wirklich.
Sehr schön. Nochmal wiederholt diese wichtige, wichtige Botschaft. Corinna, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder, spätestens auf dem Podfluencer Festival. Danke für deinen Input, für deine Geschichte. Und jetzt noch einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir.
Wünsche ich dir auch. Genieß das Wetter.
Mach ich. Bis dann. Von ganzem Herzen danke, dass du zugehört hast. Und hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du dem Jobgeflüster Podcast eine positive Bewertung auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Außerdem ist für uns Podcaster dein Feedback wirklich essentiell. Also zögere nicht und folg mir gern auf Instagram unter Jobflüsterer mit UE. Ich freue mich riesig über jeden Gedanken, den du mit mir teilst. Denn nur so kann ich mich noch weiter verbessern und dein Hörerlebnis noch weiter steigern. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Jobflüster.